先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club, wie bei der Buchmesse üblich, ausnahmsweise an einem Sonntagnachmittag, sonst sind wir immer mittwochs um 20 Uhr für Sie da, einmal im Monat. Und heute haben wir dann, auch das ist immer zur Buchmesse die Ausnahme, jemanden aus der Buchkulturmacherei oder Buchmachereikultur. Also diesmal ist es ein Verleger, Tom Lamberti vom Merve Verlag.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, sowohl Ihnen als auch Ihnen. Ja, wir machen es so wie sonst auch im Tomasius Club. Also wir reden hier eine Dreiviertelstunde auf dem Podium gemeinsam und dann können Sie auch Ihre Fragen stellen oder Anmerkungen, Kommentare loswerden. Ja, ich möchte unseren Gast ganz kurz vorstellen. Er ist 61 geboren und war in den 80er Jahren in verschiedenen Projekten der Berliner Alternativszene unterwegs, war Programmmacher des Hausbesetzerkinos Kino im Kopf in der Potsdamer Straße, Mitbegründer des Internetfestivals, dann auch noch zeitweiliger Mitbesitzer der Exen Pop. Was ist das?
Das ist eine Kneipe.
Eine Kneipe, Kneipenbesitzer.
Italiener haben immer gesagt, Centro Sociale.
Ah ja, okay, Sozialzentrum. In den 90er Jahren war er Mitherausgeber von 3 Büchern bei Merve aus dem Nachlass von QRT, was ein Pseudonym ist, eines Autors. Und wollen Sie gleich sagen, wer das war? Kann man auch im Internet nachlesen. Ja, er firmiert unter dem Namen.
Ja, Markus Konradin Leiner. Okay. Das ist sozusagen, und Kurt ist dann die Abkürzung, das QRT.
Ja, Kurt, ja. 2002 holte ihn dann der damalige Verleger Peter Gente zum Merve Verlag und ja, seit 2004 arbeiten sie da zusammen mit Elisa Barth und ja, außerdem, um das seine Brötchen zu verdienen, arbeitet er auch noch bei einem Telekommunikationsunternehmen Cisco Systems. Außerdem hat er 3 Kinder und er sagt über sich... Ich habe die ganzen 80er Jahre Privatausbildung mit geklauten Merve-Büchern bestritten. Haben Sie die wirklich geklaut?
Teilweise ja.
Okay. Die waren so handlich. Die verschwanden immer so in der Tasche.
Ja, das ist ja das sozusagen Charmante am Format, dass man die tatsächlich gut mitnehmen kann.
Ja. Warum hat jetzt der Merve Verlag, also ich gehe jetzt mal zuerst zum Verlag, Berlin verlassen und ist nach Leipzig gekommen? Lag das daran, dass hier in Konnewitz eine bessere alternative Szene gibt oder waren in Berlin die Mieten zu teuer?
Weder noch. Ich glaube, das ist ein ganzer Strauß von Gründen, auch private Gründe bei mir. Für den Verlag war, glaube ich, das Wichtigste. Und erstmal hallo, schönen guten Tag. Und ich bin sehr froh, hier zu sein und eingeladen worden zu sein. Ich mache das zum ersten Mal, dass ich sozusagen in der Öffentlichkeit über meine Arbeit Auskunft gebe. Der Grund, nach Leipzig zu gehen, lag eigentlich, also sagen wir, der Verlagsgrund war so ein bisschen, dass nachdem dieses Buch von Philipp Felsch über den Verlag oder das, sagen wir, in großen Teilen über den Verlag Handel erschienen war, verwandelte sich der Verlag dann endgültig in eine historische Institution und man hatte plötzlich das Gefühl, in einem Museum zu arbeiten. Eigentlich bis dahin, dass tatsächlich Leute in den Verlag kamen, um da Fotos zu machen und man fühlte sich dann doch ein bisschen wie im Zoo. In so einem, wie so einer langen Geschichtszoo. Und das war für mich dann der letzte ausschlaggebende Grund zu sagen, wir müssen jetzt doch mal aus dieser Etage raus, was mir sehr viel, auch böse Worte eingetragen hat, weil viele gesagt haben, du kannst unmöglich aus diesen heiligen Hallen rausgehen. Aber das
Sie waren
dann,
da über 30 Jahre?
Der Verlag war da über 30 Jahre. Ich selber seit 2002, ja, in der Tat. Aber schon eine relativ lange Zeit und... Wenn Sie was übernehmen oder in meinem Fall sozusagen, wenn ich damit einsteige, dann ist das natürlich immer so ein bisschen eine ambivalente Geschichte, weil man sozusagen ein Erbe auch antritt in einer gewissen Weise. Und dieses Erbe drohte sich dann doch zu verfestigen in etwas, wo ich gedacht habe, na, ich will jetzt nicht nur noch der Museumskurator des Merve Verlages sein, sondern eigentlich den Verlag nochmal sozusagen als eine eigenständige Position durch diesen Ortswechsel auch nochmal stark machen. und einfach auch mal gucken, was passiert.
Sie sprachen den Film eben an. Ich will es nur noch mal kurz, den Film sage ich schon, das Buch an, das 2015 erschienen ist bei Beck. Der lange Sommer der Theorie.
Ja.
Die Revolte von 1960 bis 90, glaube ich, ist der Untertitel noch. Ja, wie viel Dichtung und Wahrheit ist da drin?
Also ich will jetzt Philipp nicht zu nahe treten. Der hat das natürlich recherchiert, weil er es aus eigener Erfahrung nicht kannte. Insofern wäre es sehr schön für mich, eine Außenperspektive daraus zu bekommen, von jemandem, der auch eine gute Dekade jünger ist als ich. Naturgemäß würde ich sagen, habe ich einen etwas anderen Blick da drauf, weil es einfach schlichtweg eine Innenperspektive ist, die aber auch natürlich nicht gefeit ist vor blinden Flecken. Und insofern fand ich es eine schöne sozusagen Widerspiegelung, wie das von außen wahrgenommen wird, was der Verlag macht und welche Leistungen der Verlag insbesondere in den 70er und 80er Jahren erbracht hat, sozusagen in einem größeren gesellschaftlichen und aber auch, also ich muss mal sagen, Theoriekontext, um den das Buch ja geht eigentlich.
Ja. Also ich will vorausschicken, wir beide haben uns kennengelernt, das ist schon länger her, vielleicht spätestens Anfang der 80er Jahre. Da waren wir beide Leser des Merve Verlags und der Merve Verlag hat uns besonders deswegen interessiert, weil wir Philosophieinteressierte waren. Dieser Ton geht bald wieder weg.
Das ist die Kaffeemaschine.
Das Philosophieprogramm des Merve Verlags war damals gekennzeichnet durch eine starke Aufmerksamkeit auf italienische und französische Theorieproduktion. Und die Texte, die bei Merve erschienen, hatten immer so den Aspekt des Klandestinen, des Heimlichen, des Geraubten, also durch die schäbige, aber schicke Aufmachung dieser Bücher. Also das Papier war häufig nicht so gut. Die Bindung war auf keinen Fall sehr gut. Die hat man bald in der Hand gehabt, was aber jetzt ehrlich gesagt nicht nur für Merve-Bücher zutraf, sondern damals auch für Fischer-Taschenbücher oder Surkamp-Taschenbücher. Das war alles sehr schlecht geklebtes Zeug. Bei Merve kam eben hinzu, dass das ganz aktuelle Sachen waren. Also das war gestern in Paris und am nächsten Tag übertragen in Berlin. Und diese Texte waren häufig auch wirklich schnell geschossen. Heute kann man auch sagen, zum Teil nicht so gut übersetzt. Aber das war ja gerade der Punkt. Also der Punkt war, man hatte das Gefühl, die Philosophie ist etwas Aktuelles. Ist das heute noch so? Und wie verändert sich das Programm? Das ist gleich eine sehr große Frage.
Das ist natürlich nicht mehr so. Vielleicht noch ganz kurz, weil du das angesprochen hast mit der Übersetzung, die auch häufig in der Kritik stand. Die Merve-Bände werden schlecht übersetzt. Sagen wir so, das hängt natürlich davon ab, was ich für eine Idee von Übersetzung habe. Und sie waren in erster Linie schnell übersetzt und von Leuten übersetzt, die keine professionellen Übersetzer waren, was sie wiederum lesbarer machte für Leute, die sozusagen vielleicht auch keine professionellen Leser waren. Also in dieser Art und Weise des Übersetzens spiegelt sich auch die Gesamthaltung nochmal wieder des Verlages. Aber zurück zu deiner Frage, hat sich das verändert? Natürlich hat sich massiv verändert. Verändert hat sich, ich versuche das mal abzugleichen oder einen Vergleich aufzumachen, wie Heidi und Peter vor allen Dingen gearbeitet haben. Also der Verlag war am Anfang ein Kollektiv in den 70er Jahren bis Ende der 70er Jahre, wo sehr viele Leute auch nachher doch zu einigen Ansehen gekommen, Leute wie Ulrich Rauf zum Beispiel beteiligt waren, Wolfgang Hagen, die alle so 2-3 Jahre in diesem Kollektiv gearbeitet haben, dann wieder rausgegangen sind. Die einzige beständige Figur war Peter Gente. Und dann kam irgendwann Heidi Paris dazu und ab Ende der 70er Jahre schnurrte sozusagen dieses Kollektiv auf diese beiden Personen zusammen. Und ich glaube, was Heidi und Peter gekennzeichnet hat oder die Arbeitsweise, die sie gekennzeichnet hat, und das, um wirklich versuchen mal die Unterschiede rauszuarbeiten daran, Peter war jemand, der im Prinzip sozusagen alles abonniert hatte an Zeitschriften, Zeitungen, aber auch im Monatsmagazin aus Paris, was sich in irgendeiner Form für Theorie interessierte. Und das war einfach ein sehr konstanter und kontinuierlicher Leser, der da morgens immer saß und die Zeitung las und alles ausgeschnitten hat, was ihn interessiert hat. Auch bei Magazinen dann immer Zettel reingesteckt hat. Und es gab dann so einen Haufen, der wuchs so neben seinem Arbeitstisch an. Und dann wurde so alles halbe Jahr, hat man sich dann hingestellt im Verlag und hat das dann im Grunde in so Sachschachteln verteilt einfach. Und dadurch hatte er sozusagen einerseits ein sehr aktuelles Wissen, weil das tatsächlich sozusagen eigentlich nicht aus Büchern stammte, sondern aus Zeitschriften und Zeitungen. Und das Zweite, was er sich damit erarbeitet hat, war letzten Endes, er konnte dann nach 3, 4, 5 Jahren zu jemandem wie Foucault gehen, zu jemandem wie Baudrillard gehen und sagen, guck mal, ich habe hier ein Buch zusammengestellt aus unterschiedlichen und dann eben oft auch sehr klandestinen, sprich schwer erreichbaren Veröffentlichungen. Und wir würden gerne mit dir ein Buch machen. Ein Buch, was es so nicht gab in Frankreich, was auch ein wichtiger Punkt. Wir kriegen heute noch Anfragen, wo die Leute sagen, zeig mir mal den Originaltitel nur. Und dann sagt, nein, es gibt keinen Originaltitel. Also dieses Kompilatorische spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle. Er hat sich dabei aber auch bei den Autorinnen und Autoren, glaube ich, einfach Credits erworben, weil er sich als sehr genauer Beobachter und Mitleser erwiesen hat und die oft ihre eigenen Sachen dann schon vergessen hatten eigentlich. Und was Peter dann machen konnte, ihnen eigentlich nochmal zeigen, guck mal, wenn man diese drei Sachen zusammenstellt, dann haben wir hier wirklich ein interessantes Buch sozusagen, was sich gut auch als eine einführende Lektüre liest. Also jemand wie Foucault war ja schon veröffentlicht bei Surkamp, aber ich glaube, was Merve geleistet hat, war sozusagen diese Art von durch die kleinen, schnellen Sachen, die das auch interessant zu machen für ein anderes Publikum. Heute, ich meine, der große, und der ist zeitlich schon interessant, also der große, das große Umschwenken, Umschalten fängt an 89 mit dem Mauerfall, wo plötzlich die Stadt Berlin eine ganz andere Rolle spielt, auch für den Verlag eine andere Rolle spielt. Ich glaube, der zweite Punkt ist, 89 setzt eine Theoriemüdigkeit auch ein, beziehungsweise Theorie wird plötzlich nicht mehr so interessant. Und der dritte Punkt ist natürlich irgendwie obvious, das ist einfach das Internet, was komplett sowas wie die Recherchemöglichkeiten, die Rechercheformen verändert hat, aber auch natürlich die Lese- und Rezeptionsformen verändert hat. Und da sind wir heute natürlich im Verlag in einer völlig anderen Situation. Das heißt, wenn ich heute mit zum Beispiel auch die ganze Korrespondenz, läuft natürlich völlig anders, viel instantaner, schneller, aber nicht unbedingt intensiver. Also wenn man sich die Briefwechsel anguckt, die es gibt bei Merve, nicht so viel, wie man eigentlich denken würde. Aber das ist natürlich sozusagen einfach noch oldschool, dadurch, dass man weiß, dieser Brief braucht eine gewisse Weile, der wird dann gelesen, eine Antwort kommt nach 3 Wochen wieder zurück. Es gibt eine intensivere Auseinandersetzung oft mit den Texten. Das ist heute sicherlich anders geworden, aber es gibt auch eine Art von, wie soll man sagen, Beschränktheit, eine gute Beschränktheit, eine Fokussierung, die dadurch entstanden ist. Und heute gucken wir, ich würde sagen, wesentlich breiter, schlichtweg, weil wir auch die Möglichkeiten haben, breiter zu gucken und sozusagen in völlig andere Bereiche reinzugucken. Also wenn ich mir so ein Thema angucke wie Afro-Pessimism, an dem wir jetzt gerade arbeiten, das sind Leute, die sitzen in aller Regel in den Vereinigten Staaten, aber zum Teil auch in Afrika, zum Teil in Asien an irgendwelchen Universitäten, das wäre gar nicht zu leisten gewesen, über diese Art und Weise des brieflichen und ab und zu telefonischen Austauschs.
Also über die Zukunft sozusagen des Programms und was da so für Titel interessant sind, werden wir sicher noch sprechen. Ich will nochmal zurück auf diesen Aspekt der Aktualität der Philosophie. Also du hast es sehr schön gesagt, es gibt diese Kompilationen sozusagen, das sind Theorieangebote, Textangebote für ein deutsches Publikum gewesen, Kompilationen auch im Sinne von, dass man da als ein Ungelehrter und nicht Eingeweihter sozusagen Einstiegsformen gefunden hat in das philosophische Denken. Das waren kleine Werbeschriften, es waren extra danach ausgesucht, dass man auch Punkte des Einstiegs finden konnte. Also das waren Vorträge der großen Autoren, eben nicht Auszüge aus Büchern, sondern eben kleine Essays, die sie selber geschrieben haben.
Interviews gerne.
Interviews, wollte ich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. Oder eben auch Vorlesungen, die irgendwer mit dem Kassettenrekorder aufgenommen hatte und die dann übersetzt wurden. Und da gibt es ja unterschiedliche Typen von Philosophen. Also Foucault zum Beispiel hat schrecklich viele Interviews, also vergleichsweise viele Interviews gegeben. Andere wie Deleuze hat das nicht gemacht. Der hat sich mit Claire Panet unterhalten, aber das war sehr exklusiv und hatte dann schon fast einen inszenierten Charakter. Während jemand wie Foucault und andere, Virilio und andere, die sind auch rausgegangen. Die haben tatsächlich auch gespielt mit diesem Interesse eines Publikums an der Philosophie. Das war ja jetzt kein Interesse an der Metaphysik, ja, sondern das war ein Interesse an Diagnose der Gesellschaft, Phänomenen wie Beschleunigung, Phänomenen wie Disziplinierung, Gewalt und ähnliche Dinge. Diese sozusagen Kreativität, die der Verleger Peter Gente da entwickelt hat, indem er der Philosophie Philosophie eine Aktualität verliehen hat durch seine Bände, die spiegelte also zum Teil eben auch so einen Aktualitätswillen oder eine Aktualitätsbereitschaft der Philosophen wider. Es gab da welche, die wollten das so. Ja. Und nur mal die Frage jetzt nochmal gewendet darauf, gibt es heute wieder solche Leute, die sich für diese Art der Publikation ändern oder ziehen sie sich eher in die akademischen Gehäuse zurück?
Tollerweise gibt es natürlich noch solche Leute. Ich sage mal, das prominenteste Beispiel, auch viel kritisiert deswegen, ist Žižek sicherlich, der nach wie vor sozusagen eigentlich auftritt wie ein, steckenweise wie ein Popstar, mit den ganzen Attitüden, Allüren auch, die er sozusagen an den Tag legt. Und ist ja sozusagen einfach unverwechselbar mit dem ganzen Habitus, den er auch sozusagen, mit dem er kokettiert und den er sozusagen nach draußen kehrt. Trotzdem kriegt man bei ihm durchaus mit eine Lust an einem Denken und eine Lust an einem sozusagen öffentlichen Denken. Auch. Aus Deutschland würde ich jetzt nennen Markus Gabriel, der das in einer ähnlichen Art und Weise auch oft angefeindet deswegen, wo man sagt, okay, was hast denn du in der Talkshow verloren eigentlich? Und der aber, glaube ich, sehr gut spielt, das praktiziert, wie soll man sagen, wenn man sich anguckt, was er sozusagen wirklich im akademischen Kontext schreibt, das ist ja nicht irgendwelche oberflächlichen Sachen, trotzdem macht er dann sozusagen für Ullstein ein Buch, was sozusagen eigentlich auf ein anderes Publikum zielt. Markus zielt sicherlich nicht so sehr auf so etwas wie das damals eher war, auf so eine Art Szenepublikum, was Peter da im Blick hatte, oder so eine Art von Subkulturpublikum, sondern eher auf ein breiten Publikum. Um noch einen dritten Namen zu nennen, den ich hinreißend finde, wenn ich ihn live sehe, ist Ian Hamilton Grant zum Beispiel, den man auch beim Reden anmerkt, wie er sozusagen während des Redens denkt, weiterdenkt und der in solchen öffentlichen Formaten oder öffentlichen Veranstaltungen einfach hochattraktiv wirkt, auch für Leute, die vielleicht mit der Philosophie nicht so viel zu tun haben, weil man ihm ansehen kann, sozusagen, wie viel Spaß das auch machen kann. Überhaupt was, es gibt ja diesen Artikel auch von Felsch, mit dem es angefangen hat, das Lachen von Merve. Es gibt inzwischen wieder doch viele Leute, wo man denen anmerkt, dass Philosophie durchaus auch eine, sag mal, lustvolle Praxis sein kann und nicht nur eine nicht so lustvolle.
In den knapp 50 Jahren des Bestehens des Merve Verlages.
Ja, nächstes Jahr ist
Jubiläum. Wird groß gefeiert. Sind etwa, glaube ich, so um die 400 Titel entstanden. Also das heißt, also knapp jeden Monat ungefähr ein Titel. Wie muss man sich die Verlagsarbeit vorstellen? Am Anfang waren es ja, glaube ich, so 6-7 Leute, die da in einem sozialistischen Kollektiv zusammengearbeitet haben. Wie sieht die Arbeit jetzt aus? Sie haben ja auch Übersetzer und Autoren, die auch nach wie vor, glaube ich, kaum Groschen daran verdienen. Also sie selber können auch nicht davon leben. Wie sieht das aus? Also wie viele Leute sind das jetzt?
Ja, kann ich gerne zu euch. Ich würde da gerne noch ein bisschen ausholen. Danke für die Frage, die sozusagen die Ökonomie des Verlegens betrifft. Es gibt auf diesen frühen Bänden hinten drauf immer ganz klare Ansage, wo drauf steht, Merve ist kein Profitunternehmen. Und das für mich ist das sehr wichtig. Am Anfang gab es das waren 4 Leute, die den Verlag gegründet waren. Da waren Drucker dabei, Kwiatkowski, da waren Leute dabei. Und das Programm war gezielt aufgesetzt, dass man gesagt hat, wir wollen hier nicht einen Verlag machen und nur Verlag machen, sondern wir wollen, dass alle auch noch sozusagen mit einem Bein in der Produktion irgendwo anders stehen. Also wir wollen diesen Kontakt nicht zu verlieren zu einem Außen, was der Verlag sicherlich verändern wollte. Aber trotzdem, wer im Verlag arbeitet, muss eigentlich irgendwo noch eine andere Rolle haben, um genau nicht zu sehr abzuheben an der Stelle.
Deswegen musste auch jeder drucken lernen, habe ich gelesen.
Am Anfang haben sicherlich auch alle noch drucken gelernt, das hat sich aber schnell geändert und das hätte man dann doch irgendwann ausgleichen. Aber am Anfang war es tatsächlich so, dass es wurde gedruckt, es wurde verpackt, es wurde beliefert. Auch was ich glaube, was Felsch erwähnt, glaube ich auch, was ganz wichtig ist, es entsteht natürlich in den frühen 70er Jahren schlichtweg auch ein Vertriebsnetzwerk aus linken Buchhandlungen bis hinein in kleinste Städte, die der Verlag sozusagen direkt adressiert hat und adressieren konnte und wollte damals auch. Auch was uns heute, wo wir in einer etwas anderen Situation sind, mit einem sogenannten stationären Buchhandel, der, wie soll man sagen, doch seine Schwierigkeiten hat, trotz aller Hurrarufe des Börsenvereins jetzt wieder. Hier auf der Messe wieder. Aber nochmal zurück, wie läuft das heute? Das läuft tatsächlich so, im Augenblick sitzt Tom Lamberti da im Hinterzimmer in der Kolonnadenstraße 6 und das war's. Ich habe eine Praktikantin gerade, eine hinreißende Person, die in Oxford Germanistik studiert und die mir da ein bisschen weiterhelfen. Das alles andere sind aber Leute, die sozusagen im Netzwerk arbeiten. Das sind Leute, die wir kennen, ein Netzwerk aus Übersetzern. Wir haben aber auch ein Netzwerk aus Autorinnen und Autoren, die uns auch wieder Buchideen sozusagen reinspülen. Aber de facto ist es eigentlich so, sagen wir mal, die ganze praktische Arbeit läuft im Moment über meine Person, was auch ein Problem darstellt, weil ich einfach ein sogenanntes Bottleneck damit darstelle.
Und wie groß ist das Netzwerk ungefähr an Leuten? 100, nur damit man eine Vorstellung kriegt, 100, 200.000?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, wie jedes Netzwerk besteht sozusagen aus erste, zweite, dritten Relationen. Ich würde sagen, das engere Netzwerk sind wahrscheinlich tatsächlich irgendwo zwischen 50 bis 100 Personen, wenn ich das jetzt nochmal quantifizieren und zählen wollte, und die dann aber natürlich wiederum ihre ganzen Zirkel mit reinbringen. Das heißt, natürlich ist das was, wo man sozusagen schwer sagen kann, wie viel das, aber sagen wir mal, wenn ich sage, so drei Stufen gehen würde, dann ist man sicherlich bei ein paar tausend Leuten. Umgekehrt kann man es ja auch ganz gut sehen, was man verkauft, dann ahnt man ungefähr, wie viele Leute sich dafür interessieren, und dann weiß man, ja, das hat eine gewisse Wirkung, aber die ist auch begrenzt. Und wir arbeiten heute mit Startauflagen zwischen 1.000 und 2.000 Exemplaren. Das war mal deutlich anders, ist immer noch aber ganz, heute sagt man noch, ist gut. Vor 20 Jahren hätten alle Leute gesagt, um Gottes Willen, wann seid ihr pleite? Ja, so sieht's im Moment aus.
Ja, Sie arbeiten ja auch als Personalberater oder Entwickler bei Cisco Systems, also in einem kapitalistischen Unternehmen. Ja. Wie kriegen Sie den Spagat hin, auf der einen Seite diese Arbeit hier zu leisten? Ist ja doch nach wie vor ein linker Kultverlag und kapitalistisch kritisch. Ja, also wie kapitalismuskritisch, wie kriegen Sie diesen Spagat hin? Legen Sie das zu Hause da wieder ab oder?
Nein, natürlich nicht. Sagen wir so, am Anfang war es tatsächlich ein Spagat. Ich hatte ein Interesse zu wissen, wie das wirklich funktioniert. Das hat mich da reingebracht. Ich habe angefangen 1991, damals bei Siemens Nixdorf, den ersten großen Merger in Deutschland. Das Ganze geht zurück auf ein relativ langes Gespräch mit jemandem namens Friedrich Kittler, mit dem ich mich damals unterhalten habe und gesagt habe, okay, was müssen wir eigentlich machen, richtigerweise? Der dann nochmal darauf hingewiesen hat, dass doch, was gerade ansteht, tatsächlich ein Wechsel, einer massiver Infrastrukturwechsel ist, der unsere gesamten kulturellen Produktionen auch massiv beeinflussen wird, sprich, was heute so unter dem hässlichen Wort Digitalisierung besprochen wird. Und das war für mich ein Grund, damals mir genauer anzugucken, was geht denn da eigentlich in diesen Unternehmen? Und am Anfang war es so, tatsächlich war ein Spagat. Das hat auch damals, als ich da angefangen habe, dazu geführt, dass bestimmte Leute gesagt haben, mit dir rede ich nicht mehr. Nachvollziehbarerweise, weil die gesagt haben, das ist Schweinesystem, damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin dann bei Siemens Nixdorf nicht lange geblieben, bin dann zu Siemens Mikroelektronik gewechselt in die Halbleiterfertigung nach Dresden für 2-3 Jahre. War dann eine Zeit lang bei der Siemens Nixdorf Osteuropa GmbH, was die ehemalige Robotron war, die Siemens übernommen hatte. Auch das aus meiner Sicht eine hochspannende Situation. Und das kann man natürlich sagen, ich meine das wirklich nicht zynisch, sondern das ist, da geht es um das, was heute Gott sei Dank wieder diskutiert wird, sozusagen, was passiert denn eigentlich nach der Wende? Was passiert auch mit so einem Unternehmen wie Robotron, was eine zentrale Position hatte in der DDR und extrem wichtig war, glaube ich. Anyway, ich will das nicht zu sehr vertiefen. Das Ulkige, was jetzt sich in den letzten Jahren so rauskristallisiert hat, und Cisco ist kein Telekom-Anbieter, also ein Telekom-Ausrüster im weitesten Sinne, es ist letzten Endes das größte Netzwerkunternehmen der Welt. Das heißt, wenn wir heute da das Handy anmachen und irgendwas reinsprechen, kann man sich sicher sein, dass die Daten irgendwo hier in der Nähe durch irgendwelche Cisco-Routers und Switches nach Darmstadt weitergeleitet werden zur Telekom oder auch an welchem Netz man auch immer dranhängt. Was ich nur sagen will, was Cisco macht, ist im Grunde genau diese Infrastrukturen zu bauen. Und da ist es für mich schon wichtig, genauer zu wissen, was da eigentlich passiert, bis hin zu, sagen wir mal, sowas wie informationstechnischen Standards, die aber eben auch bestimmte Sachen erlauben, eben andere Sachen nicht erlauben. Ich würde nicht für, weiß nicht, einen Laden wie Google arbeiten wollen. Also das interessiert mich überhaupt nicht. Das Cisco ist schon eine sehr spezielle und genaue Wahl. Was ich da jetzt, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, tut mir leid, dass ich so alle abschweife. Das war früher natürlich sozusagen zwei völlig, oder das sah aus wie zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Inzwischen ist das so, dass man, und das letzte Buch, was wir dazu gemacht haben, ist mit Dirk Becker das Buch gewesen, 4.0. Natürlich merken jetzt sehr viele Leute, dass sowas wie eine kulturelle Produktion oder eine Verlagsproduktion natürlich auch sich radikal ändert durch das, was da eben in den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren an Infrastrukturen aufgebaut worden ist. Und wir alle haben damit zu tun. Wir haben alle inzwischen so ein Smartphone in der Tasche. Nicht alle, aber die meisten haben eins in der Tasche. Und da ändert sich einfach extrem viel. Das heißt, die Arbeit, die früher sozusagen, was so sehr getrennt wirkte, wo man sagt, okay, du musst eigentlich schizophren sein, um das machen zu können. Die Arbeit wird auf einmal sozusagen insofern interessanter, weil man plötzlich merkt, es gibt da auf eine bestimmte Art und Weise, ich sage mal, im meisten Sinne Berührungspunkte. Dazu kommt, dass auch ein Unternehmen wie Cisco, bei Siemens hätte ich das wahrscheinlich nicht groß an die Glocke hängen dürfen, dass ich bei Merve arbeite. Bei Cisco ist es tatsächlich wiederum, das ist dann halt Silicon Valley Attitude, die sind dann eher neugierig und wollen wissen, was da los ist.
Soweit die Bekenntnisse eines Verlegers, der auch noch andere Dinge macht. Wir haben ja am Schluss, geben wir das Mikrofon rum, da können Sie auch gerne nachfragen. Ich benutze mal kurz und muss das tun, einen Werbeblock einzuschalten für den Thomasius Club. Ja? Also den schon erwähnten Philipp Felsch mit seinem Buch über den Sommer der Theorie, den hatten wir hier schon, ja? Und haben darüber diskutiert, und den eben gerade erwähnten Dirk Becker, den kriegen wir hier. Im September kommt er nämlich. Das sind, wenn die Sendung, also Entschuldigung, wenn die Gespräche gelaufen sind, dann kann man die auch alle nachhören. Das ist ja Podcast. Ich frage jetzt nochmal inhaltlich oder intellektualgeschichtlich nach. Den Merve Verlag, das hatten wir vorhin im Grunde auch schon berührt, der hat sich ein Publikum auch gesichert jenseits der professionellen Philosophie, manchmal ganz daneben, weil also als bei Merve Leute wie Foucault, Deleuze und andere erschienen, dann sind die in den offiziellen Verlagen noch gar nicht gewesen. Es war also ein interdisziplinäres Publikum, und ist das, kann man das halten? Und das Zweite ist, es wurde auch viel übersetzt. Ja, also wir haben vorhin über die Qualität der Übersetzung geredet, da kann man immer drüber streiten, aber die Tatsache, dass übersetzt wurde und zwar auch schnell übersetzt wurde, zeichnet auch den Verlag und die Verlagstätigkeit aus gegenüber vielem, vielem anderen. Ja, es wird sehr wenig übersetzt, für meine Begriffe, es wird relativ langsam übersetzt. Ja, und natürlich kommen die kurzen Texte dem entgegen, aber auch da die Frage, lässt sich das halten, kann man das weiterführen?
Für mich ist die Frage, sollte man es weiterführen, oder was sollte man weiterführen, was muss man vielleicht anders machen? Aber die Frage insgesamt ist natürlich völlig richtig und richtig gestellt. Als ich angefangen habe im Verlag, gab es eine Situation, das war 2002, wo der Verlag mit seinen Leserinnen und Lesern gealtert war auf eine bestimmte Art und Weise. Und bei Peter auch, sag ich mal, ein intellektuelles Interesse sich verschoben hatte Richtung Ostasien, völlig legitim. Da ist überhaupt nichts dran auszusetzen oder so. Aber wo sozusagen diese Art von Aktualität und Schnelligkeit plötzlich für ihn sicherlich keine Rolle mehr spielte. Und ich habe eine Weile gebraucht, ich habe keine Ahnung vom Verlag gehabt, als ich da angefangen habe. Und ich habe erstmal sozusagen bin da 3 Jahre durch so eine Learning-by-Doing-Praxis gegangen, um zu verstehen, was macht er da eigentlich und wie funktioniert das denn wirklich, das Verlegen, was ich vorher so ein bisschen kannte, weil ich da ein paar Bücher gemacht hatte, aber ich wusste eigentlich nicht, wie das funktioniert und was da funktioniert. Das war das eine. Das zweite war sozusagen dann das im Lernen und Begreifen dessen und im Praktizieren dessen, was da eigentlich, wie so ein Verlag funktioniert, der wirklich eigentlich kein Verlag ist. Ne? Deswegen haben wir irgendwann mal angefangen, den Strich da reinzumalen. Und wir gesagt haben, das ist nicht die Außenwahrnehmung, dass sozusagen, dass dahinter eine irgendwie geregelte Verlagsarbeit im klassischen Sinne mit Lektorat hier und da ist irgendwie so ein Four-Rights-Mensch. Also wir kriegen immer noch Briefe, wo die Leute sagen, können Sie das bitte an Ihre Marketingabteilung weiterleiten? Und wir sagen, nee, gibt's nicht, gab's nie, gibt's nicht, wird's nie geben. Ne? Verlag funktioniert, glaube ich, sagen wir, konstitutiv und sozusagen prinzipiell anders als andere Verlage. Aber können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Was für mich der erste wichtige Punkt war, sozusagen überhaupt erstmal eine eigene Position da zu finden, was auch nicht so ganz einfach war, weil Peter doch ein zäher Knochen war, was das anging, eine eigene Position zu finden und dann genau mich zu fragen, sozusagen, was können wir denn oder was kann man unter dem jetzigen Kontext eigentlich machen, um überhaupt noch, sag mal, weiter einen Verlag oder Bücher zu machen. Ne? Das ist eine Frage, die mich heute immer noch beschäftigt, eigentlich jede Woche mindestens einmal. Ist das noch sinnvoll, was wir tun? Müssen wir was anderes tun? Und was können wir anders machen, um es zu machen? Was sich dann gut entwickelt hat, ich würde sagen, das hat aber wirklich 5, 6, 7, 8 Jahre gebraucht, bis ich dann sozusagen so weit drin war, ist, dass dann doch wieder ein neues Interesse an Theorie auftauchte. Das ist für uns sehr stark geknüpft an die ganzen Publikationen im Umfeld spekulativer Realismus, wo plötzlich aber auch ein völlig junges Publikum auftauchte, wo man das Gefühl hatte, es gibt auch so eine Art von, ich sag mal, also ein Generationswechsel ist vielleicht das falsche Wort. Wir hatten lange Zeit, haben wir Manuskripte gekriegt, die sich dann immer mit Deleuze beschäftigen, mit Foucault beschäftigen, mit Virilio beschäftigen, wo man so dachte, okay, wir sind jetzt so ganz stark in so einem Art, plötzlich so, es gibt so ein Sekundärangebot, aber es kam nichts nach, wo man gesagt hat, das ist jetzt was ganz anderes, das sind Leute, die kennen das alles, aber die machen irgendwas ganz Neues oder was, die versuchen eine eigene Form zu finden, die ihrem Kontext, ihrer Zeit angemessener ist. Und ich glaube, das hat sich dann doch jetzt in den letzten Jahren auf eine gute Art und Weise geändert. Was man auch dann sieht, sozusagen schlichtweg das Publikum sich sehr stark, und das ist für mich eine gute Nachricht, erstmal verjüngt hat. Was nichts heißt, dass nicht auch Leute sozusagen aber in meinem Alterskategorie das weiterlesen können.
Der spekulative Realismus und ähnliche Themen, ist das auch ein internationaler Trend?
Na gut, ich meine, das ist ja sozusagen eine Setzung gewesen, die eigentlich, würde man sagen, kann man sagen, französisch-englischer Natur war, mit Meyassou als eine wichtigen Figur, und dann aber Ray, sicherlich auch Ray Brassier. Graham ist da auch spielt eine wichtige Rolle, also ein Amerikaner, ein Engländer, ein Franzose, die sozusagen versucht haben, diese Art von, das auch zu verschlagworten mit aller Problematik, die da dranhängt. Aber das ist natürlich eine internationale Sache, würde ich sagen. Ist auch eine Sache, wenn man sich anguckt, wie es eigentlich entstanden ist, die sehr stark zum Beispiel gefüttert worden ist und auch, ich glaube, in die Diskussionen belebt hat über schlichtweg Blogs. Das sind ja ganz viele Leute, die selber viel gebloggt haben oder selbst Blogs gelesen haben. Mehr zu sicher nicht, aber die anderen, die Angelsächsischen auf jeden Fall, sind viel stärker an diesen Formen der Auseinandersetzung, der Diskussion interessiert.
Aber mir kommt das auch manchmal ein bisschen vor, das Wenige, was ich davon kenne, ich kenne da wirklich nicht viel, als ob das so eine Art Rückzug der Philosophie auf sich selbst ist. Ja, da wird dann gefragt, Markus Gabriel, ob es die Welt gibt oder nicht. Ja, liebe Zeit, das finde ich echt langweilig. Die Frage ist eher nach Leibniz gefragt, was ist überhaupt die Welt? Wie sieht sie denn aus? Also wie sieht es jetzt mal konkret damit aus? Sind da jetzt von diesen Büchern her, ich kenne ja nun wirklich nicht alles und kann das auch nicht beurteilen, bin auch aus der Altersklasse rausgefallen, von diesen Büchern lassen sich da mehr als nur die Philosophen ansprechen? Kann man das denn den Verkaufszahlen ablesen, dass Künstler, Schriftsteller und solche Leute da auch Interesse haben?
Das wüsste ich auch gerne. Das Irre ist, ich habe eigentlich keine Daten dazu, weil ich nicht wirklich weiß, wo die Bücher rezipiert werden. Ich sehe es ein bisschen daran, wenn wir Rezensionen kriegen, dann merkt man, ab und zu lässt sich die FAZ nochmal herab und lobt den Herrn Meyassou wider Willen. Und dann ist auch wieder lange Schweigen. Dann tauchen aber plötzlich Sachen auf, gerne eben im Kunstkontext, worüber ich nicht immer besonders glücklich bin, weil ich denke, das wird da einfach sehr stark als sozusagen emblematisch verwendet und nicht wirklich aus einem, sagen wir, intrinsischen Interesse raus, sondern es ist stärker so eine Art von Anreicherung der Arbeit oder der, sagen wir mal, der Arbeiten, die da stattfinden im Kontext. Das Einzige, das ist mir ein bisschen unangenehm, das zu sagen, die einzige sozusagen Aussagen, die ich habe, ist, dass die Facebook-Seite des Merve Verlages, da kann ich mir angucken, sozusagen, wo sind die Leute ungefähr, welche Altersgruppen sind die Leute und wie sind die gendermäßig ausgerichtet. Und das ist das Einzige, was ich sozusagen konkret weiß. Ansonsten, klar, wenn ich wie gestern jetzt hier in der Hochschule für Gestaltung Buchkunst bin, da bin ich schon froh zu sehen, dass da einfach eben, ich würde mal sagen, so Mitzwanziger kommen und sich durchaus sowohl für die alten Sachen interessieren immer noch. Wir verkaufen ja nach wie vor auch die Sachen aus den 80er Jahren und drucken die unverändert nach, solange die nachgefragt werden. Und es ist schön zu sehen, dass da immer noch so ein Buch wie Rhizom gehört nach wie vor zu den Bestsellern von Deleuze und Guattari, von denen wir einfach jedes Jahr 500-600 Stück verkaufen. Und wir verkaufen es natürlich nicht an Leute, die so alt sind wie ich, sondern an Leute, die danach kommen. Das heißt, das Interesse an der Stelle ist, würde ich sagen, ungebrochen. Was die Leute dann konkret damit machen, wüsste ich auch gerne manchmal genauer.
Aber bräuchte man gerade die neueren Titel und die neueren Namen, mehr zu, sagten Sie jetzt beispielsweise, und auch, da möchte ich nicht dumm sterben, die Nachfrage, was ist erstmal spekulativer Realismus und Akzelerationismus? Also das muss man, glaube ich, auch dem Publikum erklären und auch mir. Also wie bringt man diese neueren Sachen also erstmal an den Mann und zweitens, was umreißen die? Worum geht's da eigentlich? Was macht die interessant?
Akzelerationismus, Zungenbrecher, auch das wiederum ein Label, was hoch umstritten ist, was letzten Endes, sagen wir mal, bekannt geworden ist durch ein Manifest von Nick Snercheck und Alex Williams, zwei junge Briten. Manifeste haben den schönen Vorteil, sie sind kurz und knackig zu lesen und laden ein zu schnellen und auch manchmal etwas, wie soll man sagen, emphatischeren Debatten. Ich will jetzt, das ist wirklich schwierig, das sozusagen in drei Sätzen zu erklären, was das ist. Ich versuche mal eher sozusagen, was die Faszination oder das, was das Interesse daran stimuliert. Ich glaube, beim Akzelerationismus war es schlichtweg, das Buch selber, der erste Band, den wir gemacht haben, das war ja selber sozusagen ein akzelerationistisches Projekt, in dem wir, dass man gesagt hat, okay, wir saßen, der Armin und ich saßen in der Kneipe und haben gesagt, okay, wir machen dieses Ding und wir schaffen das jetzt mal in 6 Wochen ein Buch zu machen. Und in 6 Wochen war das Buch da und wir hatten gleichzeitig eine Konferenz in Berlin, die eigentlich die FU bezahlen sollte, die haben wir dann aber bezahlt, weil die FU gesagt hat, das muss in Dahlem stattfinden. Wir haben gesagt, nee, das muss am Alex irgendwo stattfinden. Ich versuch's mal, was das versucht, ist eigentlich zu sagen, die Leute kommen aus einer ganz anderen Gegenwart im Sinne von, die leben sehr stark eben mit dem Ganzen, das ist jetzt auch ein sehr schwaches Bild, mit dem ganzen Dispositiv des Digitalen. Also wenn ich mir angucke, sozusagen, wo Alex und Nick herkommen, für die ist das selbstverständlicher Teil auch der sozusagen zur theoretischen Reflexion eine herausfordert und gleichzeitig aber auch theoretisiert werden will. Und das ist so eine Geschichte, die mir lange, wie soll man sagen, gefehlt hat, dass sich jemand wirklich anfängt, für diese Arten von Technologien zu interessieren und sich nicht nur einfach sozusagen dafür interessieren, sondern sozusagen an diesen zeitgenössischen Fragestellungen sozusagen versucht, eine philosophische Mühle aufzubauen und das Gefälle da auszunutzen, um zu reflektieren darüber und um zu gucken, was kann man da eigentlich machen?
Also geht es im Prinzip um eine Philosophie der digitalen Welt?
Das, ich sag jein. Ja, geht's auch. Nee, es geht um nicht mal eine zeitgenössische Philosophie, es geht um eine Philosophie sozusagen, die aber sozusagen mit den Komplexitäten, mit denen wir jetzt zu tun haben, offensiv umgeht, würde ich sagen. Mir hilft es durchaus, wenn ich dann zurückgehe und ich meine, einer der zentralen Texte für die Akzelerationisten ist Deleuze' Text über die Kontrollgesellschaft, wo das zum ersten Mal auftaucht, wo das heute aber natürlich wahrscheinlich ein ganz anderes Gewicht haben würde, angesichts dessen, was hier passiert. Was mir immer und auch heute noch fehlt, ist sozusagen mehr Leute, die wirklich sozusagen sich dieser Arbeit unterziehen, sich das wirklich anzugucken, was ja in einem Affenzahn passiert zum einen und zum zweiten passiert sozusagen doch auf einem Komplexitätsniveau, was nicht so easy-beasy einzuholen ist und drittens, was leider und ärgerlicherweise mit ganz vielen, ich sag mal, fast ingenieurstechnischen Fragen zu tun hat, die traditionellerweise jemanden aus den Humanities, aus den Geisteswissenschaften eher abturnt, beziehungsweise bis hin dazu, dass man da sozusagen da doch immer noch eine gewisse Selbstblindheit sehr kokett auch pflegt. Also wenn Herr Enzensberger sagt in der FAZ im Feuilleton, werft doch bitte alle eure Smartphones weg, in so einem kulturkritischen Duktus, dann kann ich damit überhaupt nichts an. Das finde ich reaktionär an der Stelle. Und da wünsche ich mir einfach mehr Leute wie Nick und Alex und aus diesen Truppen, die gerne mal auch eine bewusstseinserweiternde Droge nehmen und gerne auch mal abends in den Club gehen und gerne auch mal sozusagen auf eine tolle Art und Weise in Briten im Sinne von eingebettet in eine Art von, im weitesten Sinne Popkultur, könnte man sagen, aber eingebettet in eine Art von, soll man sagen, zeitgenössische Kultur und das aber als eine Art von Antriebsmittel benutzen können, verstehen können, um trotzdem sich philosophische Fragen zu stellen und sozusagen an diesen philosophischen Fragestellungen weiter zu laborieren.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die junge und auch die ältere Generation dieses Aufklärungsprojekt nötig hat, angesichts der Demos, die jetzt gerade waren, also zum Artikel 13, Uploadfilter und dergleichen?
Ja, natürlich habe ich den Eindruck, dass sie es nötig hat. Aber das ist nicht nur sozusagen, also was man an den Demos gesehen hat, war ja eher ein bisschen traurig, von beiden Seiten, muss ich mal sagen. Aber ich würde mir natürlich auch wünschen, dass eine Philosophie, die in unserem Kontext wurzelt in einer Art von griechisch induzierten Philosophie, sehr stark dann über alle Schritte hinweg bis heute, dass die sich aber genau solchen Fragestellungen stellt. Und für mich ein irres Beispiel ist schlichtweg der Serre zum Beispiel. Michel Serre, der als einziger es hinkriegt aus dieser Altersgeneration, kein besonders gutes Buch über den Däumling oder über den schnellen Daumen, aber immerhin zu sagen, okay, das ist ein Phänomen, was mich interessiert, was mich erstmal triggert zu sagen, was passiert denn da eigentlich? Und da sehr, für meine Begriffe sozusagen, mit der ganzen Würde und Weisheit des alten, klugen Mannes, aber sich sehr unvoreingenommen diesen Phänomenen nähert und sich auch dafür interessiert für solche Phänomene. Und von solcher Art von Haltung würde ich mir mehr wünschen, ob das jetzt jemand wie der Serre ist, der nur wirklich ein fast schon biblisches Alter erreicht hat, oder ob das jemand ist wie der Nick Snurcheck oder sowas, der so ganz frisch aus der, ich weiß nicht, mit welchen Bezügen allen kommt, ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich würde mir noch ein paar mehr, ehrlich gesagt, noch ein paar mehr, aber die sind auch schon da, ein paar mehr Frauen vom Schlage einer Rosie Braidotti oder vom Schlage einer Karen Barrett oder einer Donna Haraway wünschen, ein paar auch, die da sozusagen nachkommen. Die Helen Hester ist ein gutes Beispiel dafür.
Also der mediengeschichtlich betrachtet ist der Merve Verlag ein reiner Taschenbuchverlag und das Taschenbuch hat ja eine sehr interessante Geschichte. Also Bücher wurden schon zu allen Zeiten gemacht, aber Taschenbücher waren eben die Bücher, mit denen man intime Konversation betrieb, ja, über die man länger nachdachte. Das ist schon im späten Mittelalter der Fall, das ist dann besonders im schon erwähnten Aufklärungszeitalter 18. Jahrhundert der Fall, wo das kleine Buch eben, das wirklich auch wunderbar überall reinpasst, zuerst seinen ersten Aufschwung hatte. Und dann ist das auch durch verschiedene Drucktechniken, zum Beispiel dann das billige Papier im 19. Jahrhundert, Rororo, Reclams Universalbibliothek und so weiter, ist dann die Taschenbuch sozusagen Literatur genauso vielfältig geworden im Grunde wie die sonstige Literatur. Nur es gibt gerade in Deutschland eben immer noch sozusagen die Tendenz, die wichtigen Sachen im Hardcover rauszubringen und dann das Taschenbuch sozusagen als eine Vermittlungsinstanz zu nehmen, während die englischen Verlage, die französischen Verlage zum Beispiel grundsätzlich englische Broschüre machen, also irgendwie so ein Mittelding zwischen einem Taschenbuch und einem gebundenen Buch und damit irgendwie das Transportable, ja, das Einladende, das Diskutierende eher an sich haben.
Auch einfach das Günstige. Ich meine, die Hardcover sind einfach schlichtweg für viele Leute inzwischen unerschwinglich, oder beziehungsweise das ist erstmal nochmal eine Barrikade, ob ich sage, ich zahle 48 Euro oder ich zahle 24 Euro für ein Buch. Das zweite, ganz kurz noch zum Thema Taschenbuch, das hat ja schlichtweg auch zum Beispiel Frauen überhaupt erst ermöglicht zu schreiben, als dann die Rotationspresse aufgab, weil man plötzlich über die Schwellen runtergegangen sind. Ne?
Also es hat alle möglichen guten Effekte, wollte ich sagen, und es ist vor allen Dingen auch schön zu sehen und man muss das das ab und zu mal auch unterstreichen, dass genau diese Art von Buch eine große Zukunft hat. Ja? Jedenfalls, sagen wir mal, eine große Gegenwart besitzt. Ja? Und der Merve Verlag ist dann eben nicht der einzige, aber einer, der ganz prominent darauf setzt. Und das ist ja auch eine Seite von dem, was ich am Anfang gesagt habe, von dieser Aktualität. Also irgendwie am Puls sein oder das zu drucken, was andere Leute lesen, kommentieren, was sie auch anderen mitteilen wollen. Oder was man sich auf alle Fälle auch selber mal leisten möchte. Ja? So. Diese Kultur, Bücher zu machen, ist, glaube ich, gerade wenn man gestern bei It's a Book war, gar nicht mal so verbreitet. Also ich würde sogar sagen, dass gestern bei dieser Kunstbuchmesse oder von, wie soll man das nennen, eine Messe von Büchern, die von künstlerisch interessierten und begabten Menschen gemacht werden, diese Bücher werden gemacht, da ist dieser sozusagen willentlich simple Charakter dieser Bücher, die auch gar nicht wollen, der Bücher des Merve Verlags, die auch zum Beispiel gar nicht wollen, ihr Design zu ändern oder so etwas, der ist dann auch dort auffällig. Ja? Also es gibt viele Bücher, die werden für eine Nischenkultur produziert. Die Art, wie der Merve Verlag Bücher macht, würde ich immer etwas pathetisch sagen, ist also immer noch eine aufklärerische Tat, die nicht eine Nische, sondern sozusagen eine kleine Gruppe im Blick auf die größere Gruppe der Gesellschaft anspricht. Ja?
Wir einen tollen Titel dazu von Marc von Schlegel, das heißt Dreaming the Mainstream, und das wäre schon, das ist der Traum natürlich.
Also wir wollen jetzt gleich auch das Mikrofon herumgeben, sodass Sie Fragen stellen können oder Bemerkungen loswerden. Die letzte Frage, die ich jetzt nochmal stellen wollte, das ist schon zum Teil angesprochen worden, die Kommunikation, die ein Verleger so führt. Ne? Philipp Felsch hat sein Buch über die Geschichte des Merve Verlags mit einer wirklich reichen und beeindruckenden Archivarbeit auch belegt, eben aus diesen ganzen Briefen heraus lebendige Diskussionen rekonstruiert. Wenn dein Archiv übrig bleibt, ist das dann der E-Mail-Ordner?
Ja, deswegen interessiere ich mich ja auch noch neben Merve und Cisco für digitale Archive, beziehungsweise bin dabei sozusagen an einer Infrastruktur aktiv zu arbeiten, wie das aussehen könnte, die nicht nur das, was gedruckt wird bei Merve, sondern auch das, was nie gedruckt werden wird bei Merve, tatsächlich in nachhaltig erhält erstmal. Das ist ja eine Frage sozusagen tatsächlich der Archivierung an sich. Also wie kann ich sicherstellen, dass die Sachen in 20 Jahren noch da sind? Das ist ein Riesenproblem, wird gerne übersehen. Ausdrucken ist nach wie vor die beste Wahl, in der Tat. Ist irre, wenn man sich darüber nachdenkt, was man da alles ausdrucken müsste. Also so viele Bäume kannst du gar nicht abholzen. Papyrus, ja, noch besser. Ein paar Sarkophage plündern. Und das andere ist, also neben der Frage der reinen Archivierung, die wirklich nicht trivial ist, die zweite Frage ist sozusagen der Zugänglichmachens. Auch da ist wieder das ist auch nicht trivial, sozusagen, wie kann ich das sicherstellen, dass das über längere Zeiträume passieren kann. Und die dritte Frage ist aber für mich fast schon noch die interessanteste, wie kann ich sozusagen wirklich anfangen mit diesem aberwitzigen Potenzial, was die Digitalisierung mit sich bringt, tatsächlich die systemische Verschaltung zu ermöglichen. Also wie kann ich diesen Merve-Silo nicht als Merve-Silo konservieren, sondern wie kann ich den andocken auf einer systematischen Ebene an alle anderen Wissensformen. Wir machen das jetzt, das ist ein kleiner Outlook, wir haben uns jetzt breit quatschen lassen, muss ich fast sagen, die gesammelten Werke von Friedrich Kittler rauszugeben. das wird die erste gesammelte Werkausgabe sein, die eine hybride Ausgabe sein muss. Also das ganze Dispositiv von Werkausgabe, wo man sagt, wir haben jetzt die 35 Bände da, das ist natürlich auch kontaminiert schon. Und wenn man sich anguckt, was von Kittler in Marbach liegt, dann ahnt man die Komplexität dieser Aufgabe. Man ahnt aber auch den Spaß, den es machen kann, das tatsächlich mal zu versuchen. Und das wird mich jetzt die nächsten 10 Jahre beschäftigen.
Aber
da wird es auch eine Druckausgabe. Also wird, die gedruckten Schriften werden gedruckt, ne? Nur dass da überhaupt nicht. Deswegen sage ich Hybrid. Wir werden aber sozusagen für diese hybriden Formen tatsächlich Formen entwickeln müssen. Und das betrifft natürlich auch Institutionen wie die Universitätsbibliothek Leipzig. Die sind ja auch schon viele unterwegs und da dran. Trotzdem, wenn man sich das anguckt heute, muss man sagen, das ist natürlich nach wie vor eher der Turm von Babel, in dem man sich da wähnt, wenn man da anfängt, in die Standardisierungsprozesse reinzugucken, wenn man in die W3C-Standardisierung reinguckt, wenn man in die RDA und so weiter und so fort. Dann gibt's ja Gremien, gibt's genug. Leider, gleichzeitig, Gott sei Dank, muss man sich, wenn man sich über solche Fragen Gedanken macht, mit sehr vielen Leuten, die über die ganze Welt verstreut sind, unterhalten.
Und wie sieht es mit solchen Sachen wie Open Access aus, also und E-Books und dergleichen? Also gibt's da schon Ansätze? Kann man das machen?
E-Books bin ich ganz schlecht drauf zu sprechen, weil das ist tatsächlich sozusagen, da ist der gesamte deutsche oder fast der gesamte deutsche Buchhandel auf die amerikanische Marketinglüge reingefallen. Das wäre ein Buch. Das ist kein Buch, das ist ein Digitalisat. Und diese Diskussion ist hier nicht mal in Ansätzen geführt worden, geschweige denn verstanden worden. Und ein Großteil der Probleme, an denen viele Verlage kranken, ist genau, weil sie sich da sozusagen nicht die Mühe gemacht haben, auch nur mal ein bisschen sich selber überlegen, was da passiert eigentlich. Nevertheless, natürlich Open Access. Ich bin ein großer Freund von Open Access, weil ich habe ja schon, das hat Ulrich schon erwähnt oder Sie haben es erwähnt, fürs Klauen votiert und ich werde weiter fürs Klauen votieren und ich werde an der Stelle auch, natürlich besteht meine Bibliothek zu großen Teilen aus Genesis-Büchern, die ich da illegalerweise, legaler, halblegalerweise schnell mir auch mal besorgt habe, wenn ich was nachschlagen muss oder sowas inzwischen. Ich glaube, die meisten von uns leben in solchen Mischformen. Natürlich hat jeder irgendwo auf seiner Harddisk oder irgendwo möglicherweise auch in der Cloud oder sonst wo einen richtigen Satz tolle Digitalisate, den ganzen Kant irgendwo da rumliegen. Den habe ich auch noch im Regal, aber ich habe eben beides gerne.
Es gab ja mal ein Buch mit dem Titel Klau mich, das sozusagen auch dazu aufgefordert hat. Ich glaube, es war von Kunzelmann, ne? Oder? Fritz Teufel, genau, war Jurastudent, das passt ja auch. Ja, ich wollte nochmal zu den Anfängen zurück vom Merve Verlag, weil ich mich frage, ob die Bedingungen eben tatsächlich so sind. Sie sind natürlich nicht so, aber wie sie sich verändert haben. Denn wenn ich an die Anfänge denke, dann war ja doch der Verlag auch eingebunden in eine Bewegung, also eine Studentenbewegung, heute würde man sagen Studierendenbewegung, die aus der heraus ja auch die Themen generiert wurden und wo auch Kontexte da waren. Ich kann mich erinnern, dass wir uns auch im Verlag bei Peter getroffen haben, Fragen diskutiert haben, also die Rote Hilfe war da. Es wurden auch aktuelle Themen direkt diskutiert und daraus ergaben sich dann auch Themen auch für das Verlagsprogramm. Die Frage wäre, du hast ja vom Netzwerk jetzt gesprochen. Kann so ein Netzwerk von heute sowas ersetzen oder will es das gar nicht? Oder wie kann man überhaupt einen politischen Anspruch, der da war, ich erinnere mich zum Beispiel an die Gründung von Tumult, wo der Tunix-Kongress der Ursprungsort war, der Gründung. Also Foucault war da, Ulrich Rauf war da und der Plan entstand aus einer politischen Situation heraus. Ursprünglich sollte Tumult dreisprachig erscheinen, Französisch, Italienisch und Deutsch, und das ist nur dann auf Deutsch erschienen, weil Timo und die Franzosen das dann preußisch-organisatorisch umgesetzt haben, aber okay. Aber Tumult hatte dann eben am Anfang eben auch sehr viele Originalschriften von Foucault auch erst übersetzt, was natürlich hochattraktiv war. Frage, die mich jetzt umtreibt, wie geht ihr jetzt eigentlich mit diesem Problem um? Das ist also diese Basis eigentlich nicht mehr gibt oder es gäbe sie vielleicht aber in anderer Form, nicht mehr wie damals. Also sozusagen die Theorierezeption, die damals direkt dann versucht, die man umgesetzt hat, aus Frankreich vor allem, auch aus Italien, Basaglia und andere, also die neue Psychiatrie, das war ja auch ein wichtiger Punkt. Also da frage ich mich, ob man vielleicht nicht heute auch einfach noch mehr sich anstatt über philosophischen Realismus oder Illusionen zu reden, man nicht vielleicht auch mehr noch politisch direkt solche Themen aufgreifen sollte oder könnte, um auch dem, um das Verlagsprofil dann auch damit zu stärken und den Verlag selber zu stärken.
Ja, danke, Wolf, für die Frage. Ich sag mir erstmal so rundheraus ja. Und aber das Aber, was ich da anzufügen würde, ist, es gab schon, und das finde ich nach wie vor einen wichtigen Punkt, auf den Peter insistiert hat, es gab schon den aus den 80er Jahren geborenen Standpunkt, wo er gesagt hat, wie die Bücher müssen auch eine gewisse Haltbarkeit haben. Das heißt, die müssen rauszugehen aus diesem ganz schnellen, wo man sagt, okay, hier gibt's gerade, also ich werde vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es kamen Leute, die damals sich da in diese ganze Stadtschloss, Palast der Republik Diskussion in Berlin eingeschaltet haben und die dann ein Buch darüber machen wollten. Und ich gesagt habe, nee, das ist eigentlich nicht für uns interessant, ne? Also da kannst du da würde ich sagen, das sind Sachen, die passen für mich dann besser tatsächlich ins Netz, wenn ich sozusagen schnell ad hoc, noch schneller sein will und da was beisteuern will. Mit aller Problematik, die das Netz da im Sinne der Diskussionsdynamik generiert. Ich würde schon gerne, wenn wir im Programm arbeiten, Sachen machen, die zumindest, sage ich mal, eine Halbwertszeit haben von 4-5 Jahren, wo ich sagen kann, das kann ich in 5 Jahren noch rausholen, ich lese es immer noch mit einem gewissen Gewinn. Und es hilft mir immer noch weiter zu begreifen, was hier gerade passiert. Aber ich würde sagen, insgesamt ist das natürlich, das meinte ich vorhin mit diesem Begriff Hybrid, wir haben einfach inzwischen noch mehr Kanäle, mit denen wir arbeiten können. Es gibt noch mehr Formen der Distribution. Es gibt auch eine andere Form, natürlich sozusagen, wo kommen die Themen eigentlich her? Das war natürlich, für mich ist das nach wie vor so romantischer Luxussituation. Auch als ich zum ersten Mal im Verlag aufgetaucht war, das 1981, und da tatsächlich so eine Diskussionskultur zu erleben, bis hin zu ihren auch aberwitzigen Effekten. Um nur einen zu erwähnen, man hat dann, weil man sich so gestritten hat, bei manchen Diskussionen angefangen, die Diskussion auf Kassettenrekorder aufzunehmen und die nächste Diskussion dann so zu beginnen, dass man die Kassettenrekorder abgespielt hat, um das aber wieder aufzunehmen. Man hatte sozusagen eine Aufnahme der Aufnahme, über die man dann wieder diskutiert hat. Und das kann man natürlich endlos weiterspielen. Da ahnt man auch so ein bisschen, was da so an Irrsinn und an Furor, Diskussionsfuror da war, den ich lange vermisst habe, der gerade aber ganz gut wiederkommt. Bei mir passiert das im Augenblick, ich finde das wirklich nicht gut, dass das sozusagen nur an mir hängt. Ich hätte gerne Leute, die da sozusagen auch stärker einsteigen. Das ist aber auch nicht so easy im Sinne von, das musst du mit deiner persönlichen Ökonomie hinkriegen und da mitarbeiten. Aber es gibt natürlich weiter diese Diskussion. Es gibt sie nicht sozusagen so stark auf einen Ort bezogen im Augenblick, wie es in Berlin mal war, was aber auch, muss man sagen, in den letzten 15, 20 Jahren in Berlin nicht mehr stattgefunden hat, in dem Ausmaße, sondern die finden halt sozusagen punktuell woanders hat. Wenn ich jetzt, weiß ich, war vor 2 Wochen in Frankfurt, dann trifft man da jemanden wie Kurt Richelmann und dann sind da die Leute, die auf dem Symposium reden, dann ist Teweleit da gewesen und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch da eine Diskussion. Aber die ist dann natürlich nur punktuell. Das heißt, die findet da 3, 4, 5 Stunden statt, solange man beim Essen zusammensitzt und was quatscht. Und dann geht man wieder auseinander. Man hält aber den Kontakt danach und sagt, guck mal, Kurt, kannst du noch mal kurz sagen, du hast da den und den angesprochen, schick mir mal was zu, dass ich da lesen kann. Und das ist natürlich dann für mich inzwischen, ja, da geht's, das kompensiert das schon auf eine ganz gute Art und Weise, denke ich. Wobei ich nach wie vor sagen würde, Lesegruppen oder sowas, ja natürlich machen. Machen, 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 sowieso machen.
Da will ich mal zwischendurch fragen, ich weiß nicht mehr, welche Diskussion das war, wo man nicht nach dem Bestseller gefragt hat, sondern nach dem Non-Seller. Also habt ihr ein Buch gemacht, das ich gar nicht verkaufte?
Jede Menge. Ja, erinnere mich ein bisschen an Axel Mattes Aussage, wenn ich mehr als 100 verkaufe, habe ich was falsch gemacht. Was da auch eine sehr kokette Attitude ist, die ich nicht unterschreiben würde. Ja. Wie gesagt, nach wie vor Dreaming the Mainstream. Nein, es gibt natürlich Bände, die liegen wie Blei. Es gibt aber auch, und ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen von anderen Verlagen, wir haben Geduld. Es gibt auch Bände, die verkaufen sich 3 Jahre nicht und dann plötzlich sind die alle weg und ich weiß nicht warum. Dann bilde ich mir immer gerne ein, sozusagen eigenlobmäßig, ich hätte was früher geahnt, was dann nachher wichtig wurde. Aber es gibt auch Bände, wo das eben nicht passiert oder wo man sagt, noch mehr Geduld.
Und das Prinzip das von Merve ist tatsächlich, alle Titel im Prinzip...
Alle, die nachgefragt werden.
Ja.
Also es gibt vergriffene Titel, ne? Ja. Keine Frage. Was ich aus den frühen Sachen, die ganzen Operismo-Sachen, die drucken wir nicht mehr. Eine Coletti oder sowas. Ab und zu wollen das nochmal Leute lesen, die sind dann aber auch, ich gucke auch nach, sind die antiquarisch erhältlich. Ne? Ja. Und wenn nicht, kann man jemanden auch
oder
mal...
Oder Bibliotheken.
Oder Bibliotheken, ja. Genau. Oder man sagt halt, okay, ich schicke dir ein Digitalisat. Ne? Mhm. Was soll das? Ne? Wir haben die Sachen digital vorliegen, dann schickt man es den Leuten halt zu und dann können sie es lesen. Für mich ist schon wichtig, sozusagen, die Frage der Verfügbarkeit ist extrem wichtig und deswegen ist der Verlag auch sozusagen an der Stelle tickt ja komplett anders als, würde ich sagen, alle Verlage oder die meisten Verlage. Natürlich hast du bei Suhrkamp auch Benjamin immer verfügbar gehabt. Nur die, sag mal, das Gros der Titel, da ist das Verhältnis ein ganz anderes. Und bei uns ist es so, wir drucken nach wie vor Sachen aus den späten 70er Jahren nach. Warum? Weil die einfach immer noch gelesen werden. Und warum soll ich sie dann nicht nachdrucken? Aber es gibt nicht das Verhältnis. Deswegen für mich, ich gucke auch nicht auf sowas wie Backlist und Neuerscheinung. Für mich ist das sozusagen eigentlich das hat eine gewisse Synchronizität. Für mich ist ein Buch wie, ich habe es mir mal mitgebracht, ich wollte eigentlich den Formatwechsel demonstrieren, vielleicht kannst du es kurz hochhalten, die beiden Resumenbände, als man umgestellt hat von dem großen auf das kleine Format, das ist ein Buch, was sie nach wie vor wirklich sehr gut verkaufen, was nach wie vor nachgefragt wird, was nach wie vor auch relevant ist aus meiner Sicht. Und ich liebe dieses Buch. Das war mein Einstieg in den Verlag. Insofern ist das für mich noch mal ein bisschen besonders.
Wie ist das, wenn Sie sozusagen alleine die Landschaft des zu Verlegenden sondieren? Gibt es da auch ein Gesprächskorrektiv, so wie damals im Kollektiv, wo heiß diskutiert wurde, was rausgegeben wird? Das läuft ja schnell Gefahr, wenn man dann so alleine in seinem Kosmos ist.
Nee, ich bin nicht alleine. Also hier in der Kolonnadenstraße sind schon alle möglichen Leute, die mir auch gerne mal ein Kontra geben. Ich hab leider nicht mehr Elisa, weil die in Berlin geblieben ist. Das heißt, die ist sozusagen, hat sich da rausdividiert selber aus der Verlagsarbeit. Die waren super korrektiv, weil die sozusagen aus dieser Kreuzberger Aktivisten, ich weiß nicht, was Post-Gender-Ecke kam und mir da schon ab und zu mal was in die Knochen geschmissen hat, was auch las. Aber trotzdem, nein, das passiert ja nach wie vor. Und es gibt auch Leute, die natürlich auf die Bücher reagieren, also auch aus dem Freundeskreis, wenn die das in die Finger kriegen, wo die sagen, was für ein Scheiß, ne? Oder super geil, mach weiter davon. Und die Rückmeldungen kommen ja. Also ich bin da nicht völlig, und ich bin nicht derjenige, der da nicht empfänglich ist oder das nicht hören will. Im Gegenteil. Ich finde es ein bisschen für mich selber gerade bescheuert, sozusagen in der Situation zu sein, dass das sozusagen sich zu stark auf meine Person konzentriert. Und ich muss mir eine Art von Struktur schaffen, wo das sozusagen wieder stärker verteilt wird und wo ich einfach nicht mehr so eine Rolle spiele. Ich will da auch gar nicht mehr so eine Rolle spielen.
Gut, das war ja ein schönes Schlusswort für heute zumindest. Ich möchte noch auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Tomoasius Club hinweisen. Und das sind einmal am 10. April werden wir Uta Daniel zu Gast haben. Ute Daniel zu Gast haben. Sie ist Kulturhistorikerin und wird mit uns über Beziehungsgeschichten plaudern. Dabei geht es vor allen Dingen um Medienpolitik. Und am 15. Mai kommt Elisabeth Bohr. Sie ist Romanistin. Da geht es eher um Sprachpolitik und zwar um digitale Sprachressourcen vor allen Dingen. Ja, schön, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank für die Fragen. Herzlichen Dank an Sie.
Danke euch.
Ja.
Vielen Dank.